ARD.
Stefan, wie stehst du zu Frauenfußball?
Ich find's gut. Allerdings muss ich jetzt gestehen, dass ich das nicht als langjähriger Fußballfan sage, der ich nicht bin, sondern ich bin wahrscheinlich das, was die eingefleischten Experten so als Eventfan beschimpfen würden. Also für mich ist eine schöne Abwechslung im Sommer, um sich abzulenken von dem ganzen Ärger auf der Welt und speziell was den Frauenpart angeht. Da finde ich es einfach spannend, mal eine andere Variante vom Fußball zu sehen, die auch mal ewig festgefahrene Normen hinterfragt. Also diese ganze Komponente der gesellschaftlichen Entwicklung, die finde ich sehr spannend. Und du?
Ich habe es einfach insgesamt nicht so mit Fußball, aber ich habe mich dann doch anstecken lassen. Ich war vergangenes Wochenende in Basel, ganz zufällig, und da herrscht wirklich Frauenfußballfieber mit Public Viewing überall in Cafés und Bars. Das war richtig cool und war schon ein bisschen anders als hier in Deutschland, so was die allgemeine Begeisterung angeht.
Ja, die Schweiz ist jetzt natürlich Gastgeberland, da ist die Begeisterung und dieses Fieber natürlich auch automatisch größer, wenn es vor der eigenen Haustür passiert. Aber was jetzt hier bei uns schon auffällt, in vielen Medien kommt die Fußball-EM der Frauen ziemlich viel vor. ARD und ZDF übertragen alle 31 Spiele live im Hauptprogramm und im Livestream. Und zwar mit Quoten, die sich zum Teil echt sehen lassen können. Vergangenen Samstag zum Beispiel das Spiel Deutschland-Schweden im ZDF. Das hatte einen Marktanteil von 37,9% und das war damit die Sendung mit der größten Reichweite des Tages.
Stimmt, zur Ehrlichkeit gehört aber auch dazu, dass bei der letzten Fußball-EM der Männer es zum Teil Marktanteile von 70% gab. Also da ist schon noch ein Unterschied. Und andere Medien geben der Fußball-EM der Frauen auch deutlich weniger Raum als ARD und ZDF. Beim Kicker zum Beispiel ist mir auf der Webseite aufgefallen, dass da an manchen Tagen man ein ganzes Stück runterscrollen muss, bevor überhaupt der erste Artikel zur Frauen-EM kommt. Und in den sozialen Medien wird ja zum Teil auch gelästert über ARD und ZDF, dass die den Frauenfußball angeblich aktiv versuchten, relevanter und erfolgreicher zu machen, als er eigentlich ist.
Und das ist heute unser Thema. Wie viel Berichterstattung über die Fußball-EM der Frauen ist angemessen und sinnvoll? Und wie gut ist die Berichterstattung eigentlich inhaltlich? Mein Name ist Stefan Eising.
Und ich bin Katrin Aue. Unser Gast heute ist Markus Bölz. Er ist Professor für Journalismus und Sportjournalismus an der Fachhochschule des Mittelstands in Berlin. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Frau Aue. Herzlich willkommen, Herr Eising.
Dankeschön. Herr Bölz, wir müssen gleich mal mit einem kleinen Disclaimer anfangen, so der Transparenz halber. Sie sind ein bisschen befangen. Sie kennen Teile des Deutschlandteams aus Ihren Seminaren.
Ja, allerdings Teile des Deutschlandteams, die diesmal aktiv nicht dabei sind, die allerdings bei der vergangenen EM sehr aktiv dabei waren und dabei zu Quoten, Sie haben ja gerade eben die Quoten angesprochen, geführt haben, die noch sensationeller waren. Also wir reden über, ich hatte eine wunderbare Erfahrung sozusagen, weil ich eine kleine Gruppe von Bayern München Spielerinnen hatte, die beide auch Nationalspielerinnen waren. Und eine war die Kapitänin Lina Magull und die war bei der letzten EM die deutsche Torschützin. Und es war sozusagen auch ein unfassbares Spiel. Und das Spiel war so unfassbar, dass es in dem Jahr 2023 das TV-Ereignis mit der höchsten Einschaltquote über das ganze Jahr war. Das heißt, wir reden jetzt sozusagen bei dieser EM in der Schweiz nicht über, huch, jetzt haben wir einen neuen Peak, sondern wir reden jetzt über eine Bestätigung eines Trends, den wir jetzt schon länger haben, dass Fußball im Fernsehen eben nicht nur männlich dominiert ist, sondern dass Frauenfußball genauso auch gesehen wird und sozusagen dieses letzte Lagerfeuer, was Fußball insgesamt darstellt, halt eben für Frauen und Männer gilt.
Und trotzdem, Herr Bölz, seitdem die EM läuft, diskutieren wir schon wieder, auch bei uns in unserer Hörfunkredaktion beim SR, immer wieder, wie viel und welche Berichterstattung über die EM sinnvoll ist. Insbesondere einige Männer zeigen sich dann doch immer noch recht skeptisch, sehen die Relevanz dieses Turniers einfach nicht. Ein Kollege hat mir sinngemäß gesagt, wir berichten ja auch nicht über die Curling-EM. Was hätten Sie dem geantwortet?
Also dem hätte ich erstmal geantwortet, dass Curling eine Sportart ist, die auch extrem viele Leute begeistert. Ja, also zur Wahrheit gehört halt einfach, dass in einer Welt, wo wir eine gewisse Brüchigkeit haben, wo wir auf der politischen, gesellschaftlichen Ebene eine gewisse Brüchigkeit haben, extrem viel Sport gut läuft. Und es läuft halt aber nicht nur Männerfußball gut, sondern es läuft halt auch Frauenfußball gut. Und das Interessante ist, Sie haben das ja auch schon beschrieben, dass das nicht nur sozusagen in Ihrer Redaktion so diskutiert wird, sondern dass wir generell auf Social-Media-Kanälen eine Diskussion darüber haben, die ich auch wahrgenommen habe, eine Polarisierung der Diskussion. Und da sage ich, ja, die gibt's. Aber auf der anderen Seite sehe ich die Gesellschaft insgesamt und wir sind ermüdet von gesellschaftlicher Polarisierung. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz, ganz viele, ich auch, haben gar keine Lust mehr auf, ich nenne es mal einen ästhetischen Lagerwahlkampf. Das hat man jetzt bei dieser Diskussion um Frauen, um die Frauen-EM. Das hat man allerdings auch bei ganz anderen Themen. Ja. Es gibt zum Beispiel die Diskussion gerade, wie man mit Wolfram Weiner umgeht im Kulturbereich. Ja. Das sind die Leute, die wollen das nicht mehr. Ich glaube, dass wir so viel Polarisierung gerade über die Digitalisierung von Kommunikation haben, dass wir jetzt so eine Sehnsucht danach haben, keinen normativen Blick mehr zum Beispiel auf Geschlecht zu haben, sondern einen anthropologischen. Ja, also ich glaube, allen ist klar, dass die Addition wichtig ist. Also, dass wir Julia Quinn sozusagen Fußball brauchen und Joshua Kimmich.
Aber Herr Bölz, es ist ja schon so, dass das die Redaktionen das unterschiedlich sehen und unterschiedlich diese Relevanz unterschiedlich beurteilen. Die Taz zum Beispiel macht quasi täglich Sonderseiten, Frauenfußball. Kicker.de zum Beispiel aber berichtet eher sparsam. Am Mittwoch zum Beispiel auf der Startseite auf Position 7 unter der zweiten Bundesliga. Und die Öffentlich-Rechtlichen, das haben wir eben schon gesagt, werden schon mal belächelt, weil sie das Thema so prominent behandeln. Was sagt uns das über die Medienlandschaft?
Das sagt uns eine ganze Menge. Also jetzt könnte man erstmal über den Kicker diskutieren. Der Kicker ist ein Medium, das über viele, viele Jahre entgegen jetzt der Positionierung, wie Sie sagen, sehr intensiv über Frauenfußball berichtet hat. Aber beim Kicker ist es gerade so, dass die Chefredaktion komplett rausgeschmissen wurde und diese Redaktion sich gerade technisch und layouttechnisch neu sucht. Das heißt, es ist eher einer absoluten Umbruchssituation geschuldet. Das haben sie glücklicherweise die Taz beschrieben. Ich finde, dass Taz und ihre Redaktion oder auch, ich habe zum Beispiel negative Artikel im Fokus gelesen, ja, das ist für mich dasselbe Phänomen, nur von der anderen Seite. Ich habe in der Taz einen ganz komischen Artikel darüber gelesen, dass Frauenfußball viel, viel besser als Männerfußball sei und dass diese Männerfußballkultur ja ganz eklig ist und die Frauenfußballkultur ganz toll. Das ist für mich genau dasselbe, wie wenn der Fokus darüber schreibt, dass zu viel über Frauenfußball berichtet wird. Ich glaube einfach, dass dieser normativ vergleichende Blick auf Geschlechter, das ist was, da wird bewusst polarisiert, um darüber Öffentlichkeit herzustellen, aber ich glaube, dass man darauf keine Lust mehr hat. Und dass die Gesellschaft hier wirklich an einem Punkt steht, zu sagen, nö, das wollen wir nicht. Wir wollen einfach guten Fußball sehen von Männern und Frauen. Und deswegen schalten wir bei Männern ein und schalten wir bei Frauen ein. Und genau diese Diskussion, die Sie beschreiben, die nehme ich in der Intensität eben in solchen Medien dar. Da würde ich jetzt mal die Taz auch als ein polarisierendes Medium sozusagen bezeichnen, nur von der anderen Seite her. Ich sehe allerdings in der Breite, wenn ich jetzt zum Beispiel regionale Tageszeitungen ansehe, wenn ich mir überregionale Tageszeitungen ansehe und auch wenn ich mir dann doch die Intensität in der Berichterstattung im Kicker oder von mir aus auch bei Boulevardmedien wie der Bild-Zeitung ansehe, dann sehe ich schon, dass diese Frauen-EM eben halt auch von solchen Medien wie der Bild-Zeitung angenommen wird und mit einer Intensität berichtet wird, weil ich sehe, wow, ja, es sind nicht nur die Zahlen, die angekommen sind, sondern wir haben einfach ein Ankommen dessen, dass diese tatsächlich sehr, sehr lang als sehr männlich dominierte Fußballkultur, dass die sich gerade ändert. Ja, dass wir tatsächlich, wir wissen ja, Fußballkultur war über Jahrzehnte hinweg ein ziemlich männlich dominiertes Feld und zwar nicht nur auf dem Rasen, sondern halt eben auch auf dem Ring. Und das ändert sich, ja. Und das hat was damit zu tun, dass wir in der Vergangenheit eine systematische Sichtbarmachung und viel auch politisches Engagement von Akteuren hatten. Aber Frauen haben einfach auch gut Fußball gespielt, ja. Und heute ist Frauenfußball eben nicht nur mediale Realität, sondern es ist halt auch eine Realität in unserer Fußballkultur, ja. Das finde ich gut, ja. Das ist für mich eine Kulturveränderung und zwar hin zum Positiven.
Jetzt haben wir mehrere Medien als Beispiele schon genannt, deutsche Medien. Gucken wir mal kurz ins Ausland. Ich musste Anfang der Woche ein bisschen schmunzeln, als ich gelesen habe, dass der französische TV-Sender TF1 sich am Sonntagabend, ja, vielleicht behaupte ich jetzt mal, vielleicht sich etwas verkalkuliert hat. Die haben das Finale der Club-WM Paris Saint-Germain gegen Chelsea London gezeigt. PSG hat 0-3 verloren, während die französischen Frauen die Niederlande 5-2 geschlagen und sich damit Gruppensieg und Viertelfinaleinzug gesichert haben. War das im Nachhinein ein Fail für den Sender?
Das war ein Fail für den Sender, allerdings kann da der Sender nicht so sonderlich viel dafür, sondern die waren in Verträgen drin. Sie müssen bedenken, dass diese Club-WM der Herren ein völlig künstliches Produkt ist, das sozusagen global betrachtet eigentlich ein Mega-Flop ist, aber da ist so viel Geld reingepumpt worden, dass du dann halt auch Verträge unterschreibst und hast du das zu senden. Ja, also ich würde das jetzt sozusagen den französischen Kollegen von TFA gar nicht so negativ aussehen, die waren da halt in Verträgen drin. Ich will mal das Bild, was sie aufgenommen haben, ein bisschen erweitern. Hm. Die BBC zum Beispiel, ja, bei ganz normalen Gruppenspielen haben die 6 bis 8 Millionen, die da zugeschaut haben. Bei der EM, die wir gerade sehen, ja, sie können aber auch in solche Länder wie zum Beispiel Spanien gehen, wo sie plötzlich 4 Millionen Zuschauer erreichen. Das sind Rekordwerte für den Frauenfußball. Das heißt, das, was wir bislang in Deutschland und Skandinavien hatten, dass Frauenfußball eben jetzt plötzlich auch in Reichweitenbereiche reingeht, wie man es beim Herrenfußball kennt. Das erleben wir plötzlich europaweit. Und das ist tatsächlich eine wunderbare Entwicklung in einer Zeit, wo wir global betrachtet ja eigentlich Europa vereinen müssen, uns das politisch nur bedingt gelingt, gelingt es uns über Fußball gerade eine europäische Öffentlichkeit herzustellen, wo eben alle beteiligt sind und tatsächlich auch mit einer großen Begeisterung an einem Inhalt stehen. Das finde ich eine unglaubliche alltagskulturelle Wucht, die da plötzlich erzeugt wird.
Weil Sie gerade von Inhalt sprechen in der Berichterstattung. Manche Leute vom Fach empfinden das so, jetzt während der Frauen-EM sei die Berichterstattung zum Beispiel im Fernsehen weniger von Vor- und Nachbesprechungen geprägt. Es gäbe weniger Taktik, Fachsimpeleien und dafür mehr so gefühlige Themen, mehr Inhalte über die Spielerinnen an sich. Wie empfinden Sie das?
Ja, das ist interessant. Also ich habe auch bei Übertragung manchmal das Gefühl gehabt, dass die mediale Darstellung häufiger doch ein bisschen mehr klischeehaft und emotionalisiert ist und weniger klassischer Sportjournalismus ist. Und ich würde das mal ein positives Vorurteil benennen. Ja, also wenn ich ein Fußball-Bundesliga-Spiel sehe, dann kriege ich da so einen gewissen inhaltlichen Standard, der da kommt. Und ich habe gerade bei der EM schon das Gefühl, dass Spielerinnen super häufig als extrem sympathisch beschrieben werden oder als Vorbild für kleine Mädchen und ach, sie sind so bescheiden, ja. Und das ist so eine Darstellung, die mich ehrlich gesagt ein bisschen stört. Und zwar, weil plötzlich eigentlich diesen Spielerinnen die Normalität dessen, Leistungssportler zu sein, genommen wird. Ja, also die müssen jetzt auf Teufel komm raus sympathisch sein, anstelle einfach nur Leistungssportlerinnen zu sein, die Ambitionen haben, die Stärken haben, die Schwächen haben, genauso wie das Männer machen. Ja, also und das ist mir schon aufgefallen, dass es sozusagen, ich habe das Gefühl, dass es in der EM-Berichterstattung oder generell in der Berichterstattung über Frauenfußball, da gibt es doch so eine Suche nach Identität, weil man jetzt schon dieses Empowerment da so ein bisschen hochhängt. Aber ich glaube, dass der Frauenfußball das überhaupt nicht braucht und das auch gar keine journalistische Aufgabe ist. Ich wünsche mir eine Phase der Normalisierung in der Berichterstattung und sozusagen einfach da gar nicht mehr großartig, ja, gar keine großartige Sonderbehandlung, sondern einfach professionelle Einordnung.
Woher kommt denn diese, nennen wir es mal, Unwucht? Also, weil die Sender vielleicht ein Publikum vermuten, das weniger aus Hardcore-Fußballfans besteht?
Nein, das haben Sie ja bei einer Herren-WM genauso. Wenn Sie sich mal generell Fußball ansehen oder wenn Sie sich generell mal Einschaltquoten im Fernsehen ansehen, von den 20 meistgesehenen Sendungen in der deutschen Fernsehgeschichte sind 19 Fußballspiele. Ja, das Einzige, was nicht Fußballspiel ist, ist irgendein Serienteil von der Schwarzwaldklinik. Ja, um einfach mal generell einzuordnen, welche Rolle eine Fußballberichterstattung insgesamt für die deutsche Fernsehkultur hat. So, das heißt, sie haben auch bei den Herrenspielen einfach alle. Dann müsste man ja da genauso abgehen. Es gab ja in der Vergangenheit peinliche Männlichkeitsausfälle im Sportjournalismus. Also denken Sie an Wim Tölke im Sportstudio, der irgendwann mal sozusagen Spielerin von Bad Neuenahr unterstellt hat, dass man eher seine Trikots waschen soll, als jetzt auf den Platz zu gehen. Und darüber schämt man sich über die Zeit, ja. Und jetzt versucht man so ein bisschen, oder man denkt, man müsste jetzt die Fehler der Vergangenheit, die jetzt aber am Ende des Tages auch schon wieder 50 Jahre her sind, ja, so ein bisschen einholen und jetzt besonders viel Rücksicht, emotionale Rücksichtsnahme nehmen, ja. Jetzt haben Sie ja ganz am Anfang gesagt, ich kenne da Spielerinnen, ja, und die wollen die gar nicht. Die wollen genauso professionell behandelt werden wie ihre Herrenkollegen, die Sie übrigens auch ganz gut kennen. Die wollen einfach professionellen Sportjournalismus und das kann ich gut verstehen, weil ich schaue mir so ein Spiel in der Zwischenzeit genauso an und zwar nicht mehr mit der Brille, ach, das ist jetzt Frauenfußball, sondern ich sehe Fußball. Und ich glaube, ein besseres Argument für Emanzipation kann es gar nicht geben.
Gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Es gibt ja Sportarten, die waren ganz früher, also ganz, ganz, ganz früher mal eine Männerdomäne. Und heute sind die Frauen mindestens ebenso bedeutend und zumindest in den großen Turnieren auch ebenso gut bezahlt. Stichwort Tennis. Hat Fußball auch das Potenzial für eine solche Entwicklung?
Ja, natürlich. Fußball hat im Moment ein viel größeres Potenzial als Tennis, weil sie haben im Tennis ja dieses große Problem, dass sie nationale Aushängeschilder brauchen. Also Tennis war in Deutschland groß, als Steffi Graf und Boris Becker am Start waren. Und als die dann weg waren, waren die Einschaltquoten dann halt einfach nicht mehr so da. Ja. Aber was ich am Tennis sehe, wo ich eine Parallele zum Frauenfußball sehe, ist eine ganz andere Entwicklung. Und zwar im Tennis hat es irgendwann mal als erste Sportart angefangen, dass sich einzelne Spielerinnen dann doch sehr stark eben über einen Celebrity-Bereich inszeniert haben. Also mir fällt da Eugénie Bouchard zum Beispiel ein. Und solche Entwicklungen sehe ich jetzt im Frauenfußball auch, dass sie auf der einen Seite so diese deutschen Spielerinnen haben. Ja, also ich will Ihnen mal ein Zitat von Julia Quinn sagen. Ich will nicht gut aussehen, ich will Zweikämpfe gewinnen. Ja, das ist deutsche Fußballkultur. Und dann haben sie auf der anderen Seite in der Schweiz eine Ersatzspielerin, die heißt Alicia Lehmann. Die spielt für das Team eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Die hat aber 16,7 Millionen Follower auf Instagram. Warum? Weil sie sich sehr stark inszeniert, weil sie im Endeffekt eigentlich nach klassischen digitalen Strategien von Celebrity funktioniert. Und das fällt mir auf, dass es da schon Parallelen gibt, dass sozusagen Frauenfußball da Entwicklungen wie im Tennisbereich nachgeht.
Und was meinen Sie, welche Rolle spielen Medien dabei, um Gleichberechtigung auch im Fußballfinal zu erreichen?
Medien spielen natürlich eine zentrale Rolle, weil wir reden ja über das Phänomen Fußball von einer Erinnerungsgesellschaft par excellence. Das heißt, wir sind ja eine Gesellschaft, die eigentlich sehr, sehr nüchtern funktioniert, wo es gewisse gesellschaftliche Härten gibt. Und dann haben wir Fußball, wo wir sozusagen uns sozial nivellieren können, wo wir alle miteinander in Austausch gehen. Und Medien spielen dabei natürlich eine zentrale Rolle. Und insbesondere diese Kommentatoren spielen dabei eine große Rolle, weil die natürlich die Erinnerungen setzen mit ihrer Sprache. Und da wiederum muss ich halt schon sagen, das ist bislang schon sehr männlich konnotiert, aber auch da ändert sich was. Du hast in den letzten Jahren so einen krassen Aufbruch an Frauen erlebt, die den Sportjournalismus ändern, die jetzt auch wirklich nicht nur als sogenannte Field Reporter oder Reporterin agieren, sondern wirklich aktiv auch Live-Kommentatoren sind. Und es ist eben nicht nur Claudia Neumann, sondern ich denke auch an so Frauen wie Christina Graf. Ich denke an so Frauen wie bei Sky zum Beispiel an Sophie Kimmel oder ich denke an jemand wie Julia Metzner vom SWR. Das sind einfach Leute, die das zu einer Normalität gemacht haben, als vielleicht mal Menschen wie zum Beispiel auch Sabine Chepperwin begonnen haben. Und ich denke an den Abend in einem Hotel in Hannover, den ich mal mit Carmen Thomas erleben durfte. Sagt den Carmen Thomas noch was?
Schalke 05, oder?
Schalke 05, ja. Und ich habe halt Jahre später sozusagen Carmen Thomas erlebt. Ich habe eine Veranstaltung organisiert und da war sie Gast. Und dann habe ich mit der da abends irgendwie noch über ihre Karriere geredet. Und das ist wirklich interessant zu sehen, wenn sie dann jemand sozusagen in den 70er Jahren haben, der halt ein Versprechen macht und deswegen die Karriere kaputt gemacht wurde. Und wie es sozusagen heute die Realität von Frauen im Sportjournalismus ist, da ist schon eine Menge passiert. Ja, und auch das ist eigentlich eine positive Entwicklung, die man festhalten darf und wo ich jetzt Nachteiliges oder Negatives sehen würde.
Also wir hören, da spricht jemand nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht, sondern mit Herz fürs Thema. Markus Bölz, Leiter des Instituts für Sportkommunikation an der Fachhochschule des Mittelstands in Berlin, zu Gast hier bei Medien Cross und Quer. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich bei Ihnen und freue mich.
Medien Cross und Quer, der Podcast.